Herzlich willkommen. Heute bin ich auf einem ganz besonderen Außentermin und zwar im Münchner Marionettentheater. Wir sitzen hier im Zuschauerraum. Gerade waren hier noch wie viele? 100 Kinder?
200.
Und jetzt sind es nur noch wir zwei. Siegfried Böhmke sitzt mir gegenüber. Herr Böhmke, wenn Sie sich selbst als Puppe bauen würden, wie würde diese Puppe aussehen?
Wahrscheinlich würde es in irgendeiner Form eine Karikatur werden. Also jetzt nicht 1:1 irgendwie ein Porträt, sondern in irgendeiner humorvollen Figur. Ich kann es nicht sagen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit Siegfried Böhmke, ein Vierteljahrhundert Leiter des Münchner Marionettentheaters.
Schön, dass ich Sie besuchen darf heute hier im Marionettentheater in der Blumenstraße in München, nicht weit vom Sendlinger Tor. Doppeljubiläum feiern Sie dieses Jahr. 125 Jahre gibt es das Marionettentheater und 25 Jahre sind Sie jetzt Leiter. Man mag ja meinen, Sie als Intendant, Sie ziehen die Fäden im Hintergrund. Das stimmt aber gar nicht. Sie machen eigentlich alles, nämlich.
Ich entwerfe Bühnenbilder. Ich entwerfe Konzepte. Ich schreibe Stücke. Ich bearbeite Stücke oder Texte. Und natürlich das Arbeiten an den Figuren, egal ob das nun die Marionetten sind oder sogenannte Klappmaulfiguren oder Schattentheater. Und natürlich auch, ich bin Puppenspieler. Und das heißt, ein Spieler spielt.
Es gibt auch eine Werkstatt hier im Haus, da kann man außen schon reinspitzen und sieht Tische voller Puppen, Werkzeug, Kostüme, Materialien. Wo verbringen Sie mehr Zeit, im Büro oder in der Werkstatt?
Also ich muss gestehen, in den letzten 2, 3, 4 Jahren im Büro eigentlich am wenigsten. Mein Arbeitsplatz im Büro ist zwar voll mit irgendwelchen Dingen und da muss ich auch dazu sagen, die untere Werkstatt, diese kleine, da arbeiten 5 feste Mitarbeiter von meinen 7. Und da hätte ich eigentlich gar keinen Platz. Ich habe zu Hause in meinem Haus, Gott sei Dank, ein großes Atelier und dort findet eigentlich ein Großteil meiner Arbeit statt. Auch die, sage ich mal, die geistigen Arbeiten, Entwicklung von Stücken, Entwerfen von Bühnenbildern, Modellbau von Bühnenbildern, auch Puppenbau, das findet eigentlich zu 90% bei mir zu Hause statt.
Wenn man hier reinkommt, so wie ich gerade eben, merkt man eigentlich sofort, dass es ein ganz besonderer Ort ist hier. Es hat was, ja, was Heimeliges, was Nostalgisches fast schon, was Romantisches. Was macht für Sie die Magie dieses Ortes aus?
Naja, die Magie ist auf der einen Seite die Geschichte dieses Hauses. Denn die Geschichte des Münchner Marionettentheaters beginnt 1858 mit dem Gründervater Josef Leonhard Schmidt, im Volksmund Papa Schmidt genannt. Und als die erste Vorstellung 1858 über die Bühne ging, gab es dieses Theater ja noch gar nicht. Er hatte eine Lokalität, wie es so schön heißt, der gute Papa Schmidt, in der Brannergasse in München und hatte einen großen Mitstreiter, der in vielerlei Hinsicht sehr unterstützen konnte. Und das war Franz Graf von Poczi. Und diese beiden Herren, also Schmidt und Poczi, sind sozusagen die Gründerväter des Münchner Marionettentheaters. Im Jahre 1899 besuchte ihn eine Brandschutzkommission, weil zu dieser Zeit wurde noch nicht mit elektrischem Licht gearbeitet, sondern mit offenem Licht. Also es waren Petroleumlampen und das ganze Haus war sozusagen sehr gefährdet, dass ein Brand ausbrechen könnte. Die Brandschutzkommission hat beschlossen, Herr Schmidt, so geht's nicht weiter, wir müssen ihn das Haus schließen. Und daraufhin beschloss die Stadt München, ihm ein festes Haus zu bauen. Und das ist das Haus, in dem wir heute hier dieses schöne Interview führen. Und das war die Eröffnung hier im Hause, war dann am 3. November 1900. Und wenn Sie nach der Magie fragen, wissen Sie, jedes Theater, in dem Augenblick, wenn ein Vorhang sich öffnet, und alles, was dahinter passiert, das ist Magie, das ist Zauber. Und damit wollen wir unser Publikum, egal ob das 4 Jahre ein altes Kind ist oder ein 104 Jahre alter Mann oder Frau, diese Leute wollen wir verzaubern mit unserer Arbeit. Und darin sehe ich die Magie und den Zauber, weil es eben noch auch gemacht wird, gestaltet wird von Leuten über Handarbeit.
Es hat auch was unglaublich Analoges hier. Das ist tatsächlich manchmal fast wie eine Zeitreise. Könnten Sie sich vorstellen, eine Puppe auch mal mit Hilfe eines 3D-Druckers oder ein Stück mit Hilfe von KI zu schreiben?
Also es ist tatsächlich so, genau das, was Sie beschreiben, ist passiert im Laufe dieses Sommers, weil zu dem Doppeljubiläum hatte ich mir mehrere Überraschungen einfallen lassen. Also wir hatten zum Beispiel einen Tag der offenen Tür, wir hatten einen Abendflohmarkt, wir hatten ein Gastspiel, was mich sehr, sehr berührt hat. Ich habe ein ukrainisches Figurentheater aus Kharkiv eingeladen und neben all diesen Dingen habe ich meiner Mannschaft gesagt, hört mal zu, ich schenke euch ein Stück. Ihr könnt es von der ersten Sekunde an selber gestalten. Egal, also von der Auswahl, von der Idee, über auch teilweise die Figuren, über das Bühnenbild, über das Gesamtkonzept, über die Tonaufnahme im Studio, über die Musik dazu. All das haben diese fünf wunderbaren Damen und Herren gestaltet. Und die haben tatsächlich das, was Sie sagen, es kommt vor, immer wieder Videoaufnahmen, die aber ein Teil dieser Produktion sind. Mehr möchte ich hier gar nicht verraten, aber es ist wunderbar gelungen und damit ist auch, wie soll ich sagen, die wirklich digitale Zeit sozusagen hier ins Theater gekommen. Ja.
Das Münchner Marionettentheater ist ein Ort, den Sie jetzt seit 25 Jahren prägen, aber ich nehme auch an, ein Ort, der Sie ziemlich geprägt hat, eigentlich fast Ihr ganzes Leben lang. Ist es der wichtigste Ort Ihres Lebens?
Also beruflich auf alle Fälle. Weil wenn man mit 11 Jahren hier um das Theater rumschleicht und sich seine erste Vorstellung anschaut und genau ist mit dem Aufgehen des Vorhanges damals für einen 11-Jährigen ein Zauber passiert, der mich nie wieder losgelassen hat. Natürlich führte es mich im Laufe der beruflichen Laufbahn auch noch in andere Bahnen, aber letztlich muss ich sagen, es hatte immer etwas mit Puppentheater, Figurentheater zu tun. Auch meine spätere Fernsehkarriere, wo ich 25 Jahre fast nur Fernsehen gemacht habe, bis zu meinem Einstieg hier. Es waren immer Puppen, Puppen, Puppen. Warum das so ist, ich kann das nicht beschreiben. Irgend gab es eine höhere Vorsehung, der gesagt hat, der Böhmke, der muss was mit Puppen machen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft Siegfried Böhmke. Das Raketenkasperl weckte seine Leidenschaft.
Herr Böhmke, 11 Jahre alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal zu Besuch waren hier im Münchner Marionettentheater. Können Sie sich noch richtig gut erinnern an diesen Besuch?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil meine Eltern sind hier in die Nähe gezogen. Wir wohnten vorher am Stadtrand und bei einem ersten Erkundungsbesuch oder Fahrt in dieser Gegend mit dem Fahrrad stand ich vor diesem Haus und stand eben oben drüber, heute wird gespielt. Und dann das Stück, der Raketenkasperl. Schon der Titel war so faszinierend. Und wie gesagt, in diesem Augenblick, als ich hier mir die Vorstellung ansah, ist etwas Magisches passiert, das ich bis zum heutigen Tag nicht beschreiben kann. Es war etwas, das eine irgendwie Bestimmung für mich war. Ja, und ich habe mir dann sehr schnell das ganze Repertoire damals angeschaut und es führte dazu, dass ich meine Eltern löcherte, ich möchte hier unbedingt mitspielen. Und es ist mir auch gelungen, mit 11, fast 12 Jahren habe ich dann tatsächlich hier mitspielen dürfen, nachdem ich immer vorher schon eine Stunde um das Theater rumschlich. Und der ganz entscheidende Punkt war, dass dieses Rumschleichen der damaligen Frau Direktor auffiel und sie mich ansprach und ich werde es nie vergessen, den Satz, sagte zu mir, na Burschi, möchtest du nicht mal hinter die Bühne schauen, weil du schon immer so früh da bist, das interessiert dich wohl sehr. Naja, und mit hochrotem Kopf habe ich gesagt, ja, ja, ja. Und ich konnte und durfte dann hinter die Bühne schauen. Und dann war es um mich sowieso ganz geschehen. Das war eine Welt, die ich nicht jetzt rational beschreiben kann, aber jedenfalls so, ich wusste, da ist etwas, was mich so fasziniert, dass es mich nicht mehr loslässt.
Und Sie konnten diese Magie, die Sie hier erlebt haben, ja auch ganz gut gebrauchen, oder? Weil Sie waren auch mit dem Umzug in eine neue Schule gekommen und da lief es nicht so wahnsinnig gut für Sie.
Das war ein Trauerspiel. Ich muss sagen, da hat mich damals dieses Theater gerettet. Ich kam in eine Klasse, wie es halt so ist, wenn man neu irgendwo reinkommt, der Neue, der Fremde, er wird begutachtet. Und das Schlimme war, es war ein Lehrer, der war ein Altnazi und hatte die Klasse im wahrsten Sinne des Wortes im Griff, bis auf zwei Ausnahmen. Und ich wurde, heute würde man sagen, gemobbt, aber auf die böseste Art und Weise. Die Details möchte ich mir ersparen, aber es war so schlimm, dass ich Angst hatte, jeden Tag in diese Schule, in diese Klasse zu kommen, weil die ganze Klasse gegen mich war, vom Lehrer aufgehetzt. Wir hatten Schwimmunterricht hier in München und ich bin als 5-jähriges Kind, wo wir damals wohnten, in der Nähe noch von Regensburg, bin ich ins Wasser gefallen in den kleinen Fluss Laber und wäre fast untergegangen und mein Vater hat mich gerettet. Und das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Und bei diesem Schwimmunterricht wollte dieser Herr Lehrer Schulze, der lebt längst nicht mehr, dass ich also meinen Freischwimmer mache und hat mich also, obwohl ich Angst vor diesem Wasser hatte, dazu gezwungen, ins Wasser zu gehen. Und ich gehe in dieses Wasser und ich kriege eine große Welle von einem erwachsenen Menschen ins Gesicht und schlucke Wasser und gerate in Panik und konnte mich gerade noch an den Rand retten. Und daraufhin hat der Lehrer befohlen, du bleibst drin, hat mich angeschrien, werde ich nie vergessen. Und in voller Panik bin ich aus dem Wasser raus. Und daraufhin wurde die Aggressivität des Lehrers und auch der Klasse mir gegenüber noch viel, viel schlimmer. Und die Klasse hat mir eine Babygarnitur überreicht. Und der Lehrer sagte, ich höre ihn heute noch, so Siegfried, das ist die Strafe, sowas bekommen Feiglinge. Und genau zu dieser Zeit lernte ich das Theater hier kennen. Und dieses Theater war mein Rettungsanker.
Und die Puppen wurden vielleicht auch zu so einer Art Ersatzfreunden. Sie haben ja auch zu Hause angefangen, ganz schnell Puppen zu bauen und dann ihren Eltern vorzuspielen.
Ja, ich habe zu Hause vieles von dem, was ich hier gesehen habe, habe ich mir immer im Halbdunkeln auf einem kleinen Skizzenblock aufgezeichnet und dann zu Hause nachgebaut, eine kleine Bühne nachgebaut. Und das kam zu einer tollen Weihnachtsvorstellung, die so toll war, dass sie fast in einem kleinen Chaos endete. Es gab ein Weihnachtsstück hier. Und in diesem Weihnachtsstück gab es eine Szene mit einem so am Christkindlmarkt Stand. Dieser Stand hatte einen Schornstein und da rauchte es Rauch. Das wurde damals von einem Mitarbeiter, von einem Erwachsenen natürlich, per Zigarettenrauch gemacht, der diesen Rauch in einen Schlauch hineinblies. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, das möchte ich auch. Aber ich kann als 11-Jähriger nicht rauchen, was mache ich? Und bin auf die tolle Idee gekommen, hinten an diesem kleinen Stand so ein Plastikteil anzubringen und darunter eine kleine Kerze. Aber es rauchte nicht, sondern es fing tatsächlich etwas Feuer. Die Vorstellung musste unterbrochen werden, die Weihnachtsvorstellung. Meine Eltern haben trotzdem applaudiert und ich habe dann mit etwas Wasser diesen Brandherd gelöscht.
Ihr Vater war ja auch Bühnenbildner. Fand er das gut, was Sie da gemacht haben?
Er fand es toll und ich hatte volle Unterstützung. Er war ein Freigeist, er war selbstständig. Ursprünglich war er mal Chefdekorateur vom KDW in Berlin und war ein freischaffender Bühnenbildner, hat auch hier noch eine kurze Zeit gearbeitet in München an der Oper, hat aber leider, als ich gerade 17 war, einen Schlaganfall bekommen und ist daran verstorben.
Mit 12 wurden Sie dann hier im Marionettentheater der jüngste Mitarbeiter, den dieses Theater je hatte und Sie haben auch relativ schnell angefangen zu spielen. Wie lernt man denn Marionetten spielen und wie wird man ein guter Marionettenspieler?
Also es gab damals einen für mich älteren Spieler, wahrscheinlich war er nicht älter als 35, das war hier der sogenannte Starspieler, der hatte hier alle Hauptrollen und das war der Günther Sturm. Und bin zu ihm hin und habe gesagt, ja, komm her, ich zeig's dir. Und habe mir dann also das Spielkreuz erklärt und dann hat er gesagt, so, und als erstes, du machst Gehübungen. Und da ist dieser Querbalken am Spielkreuz und den musst du immer gleichmäßig auf und nieder bewegen. Und so lernst du das Gehen. Also ich habe eine Übungsfigur von ihm bekommen hier aus dem Fundus und habe also angefangen zu üben, zu üben, zu üben, zu üben. Und es stellte sich doch alsbald raus, dass ich ein gewisses Talent habe dafür. Und dann hat er gesagt, ja, und jetzt machst du mal die anderen Bewegungen, nimm mal das Hand- und Armholz dazu, schau mal hier oben an dem Spielkreuz, das ist der Kopf, wenn du das Spielkreuz senkst, dann senkt sich der Kopf, wenn du es drehst, dreht sich der Kopf, dann hast du hinten noch den Popofaden, wenn du den anziehst, dann verbeugt sich die Figur und so weiter. Und ich habe also wirklich sehr fleißig geübt. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass ich sehr schnell auch schon kleine Rollen bekam. Nun haben Sie gefragt, was ist die Kunst? Die Kunst beim Puppenspielen, und das ist völlig egal, ob Marionette, Handpuppe, Stabpuppe. Die Kunst besteht darin, neben der Technik, dieser tote Gegenstand, den lebendig zu machen, so lebendig zu machen, dass man das Gefühl hat, er beginnt zu atmen, er hat eine Seele bekommen und das überträgt sich dann zum Publikum. Dann ist es gutes Puppenspiel oder gutes Figurentheater.
Aber man sieht ja nie als Puppenspieler, wie das, was man tut, nach vorne wirkt, oder? Man sieht die Puppe nie von vorne, man sieht sie von hinten oder von oben oder von innen. Das macht's nicht leichter.
Nein, noch dazu, wir hier im Hause, wir haben ja zwei Spielbrücken. Das heißt, auf der vorderen Spielbrücke spielen wir quasi seitenverkehrt. Wir stehen quasi mit dem Rücken zum Publikum, aber unsere Figuren müssen nach vorne schauen. Also das ist auch noch eine besondere Kunst. Aber es gibt da einen kleinen Trick, das mache ich auch immer, wenn ich mit jungen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern übe, habe ich gesagt, ich stelle euch vorne einen Spiegel auf. Und den stelle ich so schräg, dass ihr euer Spiel selber von oben kontrollieren könnt. Und da ist eine gute Grundübung darin gegeben, das Gefühl auch dafür zu bekommen. Bin ich mit den Beinen wirklich auf dem Boden oder schwebe ich mit der Figur? Das ist eine sehr gute Kontrolle für den Nachwuchs sozusagen.
Und es ist auch körperlich anstrengend, oder? Also was sind typische Puppenspielerkrankheiten? Sehnenscheidenentzündung, Tennisarm, Bandscheibenvorfall?
Das Letztere mehr. Wir alle sind etwas rückengeschädigt, natürlich. Und wenn man das lange macht, über Jahrzehnte wie ich, natürlich ist mein Rücken nicht mehr der eines 20-Jährigen. Aber während der Vorstellung, wie soll ich sagen, man ist so in der Vorstellung drin, dass man diesen Schmerz, der da ist, den man irgendwie wegsteckt. Ja? Aber natürlich, Sie haben recht, es ist sehr anstrengend. Und wenn ich Ihnen schildere, in welchen Positionen ich schon Puppen gespielt habe, man glaubt es nicht.
Sagt Siegfried Böhmke in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Ich besuche ihn heute in seinem Münchner Marionettentheater und wir sprechen gleich weiter nach Jalnaim und Puppet. Into another day. They open the box and play. Watching. Eins zu eins der Talk, heute auf Besuch im Münchner Marionettentheater bei Siegfried Böhmke, der dieses Theater seit 25 Jahren leitet und schon als 11-Jähriger oder 12-Jähriger angefangen hat, hier zu spielen. Es gab damals auch schon Abendvorstellungen für Sie als Schüler, oder? Dass Sie am nächsten Tag dann müde in die Schule kamen, war nicht so schlimm?
Das war nicht so schlimm, weil wenn man etwas mit Begeisterung macht, dann schaut man nicht auf die Uhr und man schaut nicht auf irgendeine Schlaflosigkeit, sondern ich habe mich am nächsten Vormittag eben auch bedingt durch diese fürchterliche Klasse, das war für mich der Rettungsanker, meine Gedanken waren immer mehr am Theater als eigentlich in der Schule. Es führte natürlich damals, um das noch auch kurz zu sagen, zu einem massiven Tiefgang meiner Schulnoten und das war Gott sei Dank, als ich dann die Schule gewechselt habe, wurde es dann wieder besser und ich kam in ein gutes Fahrwasser, aber ja, nein, man ist fit und ich war auch damals fit.
Gleichzeitig haben Sie Ihren Lebensberuf viel früher gelernt als die meisten anderen. Sie haben aber trotzdem auch noch eine Ausbildung gemacht zum Schauwerbegestalter. Den Eltern zuliebe?
Mein Vater hat es mir vorgeschlagen. Und dann er meinte, man weiß ja nie, wie das mit dem Theater weitergeht, ob du wirklich dabei bleiben wirst, ob du andere Interessen bekommst. Und aufgrund seiner eigenen Berufserfahrung hat er mir eben das geraten. Und ich habe das dann auch tatsächlich gemacht. Und das kam mir in vielerlei Hinsicht zugute. Ich konnte ins Schreinerhandwerk hineinschnuppern. Ich konnte in die Malerwerkstatt hineinschnuppern und dort was lernen, in der Plakatmalerei und, und. Also es war auch hier rundum eine Sache, die nur positiv war für all das, was ich künstlerisch dann im Laufe der weiteren Jahre auch gemacht habe.
13 Jahre lang waren Sie nach der Schule Mitarbeiter im Marionettentheater und der Direktor damals hieß Franz Leonard Schad. Sind Sie gut mit dem ausgekommen?
Herr Schad war ein Theaterleiter vom alten Schlage, wenn man weiß, dass er Jahrgang 1910 war. Als Schauspieler angefangen hat, war er natürlich auch geprägt durch seine Jugendzeit, durch seine Kinderzeit. Und er war ein Patriarch, muss man sagen. Er hatte durchaus sehr gute Seiten, aber er konnte auch, er war streng. Was er gesagt hat, das galt. Und andere Meinungen ließ er dann nicht sehr gelten.
Haben Sie deswegen irgendwann beschlossen, sich selbstständig zu machen?
Ja, das war tatsächlich nach 13 Jahren dann der Grund, weil ich auch gemerkt habe, dass ich hier im Hause, nachdem ich quasi, wie man so schön sagt, alle Stationen durchgemacht habe, habe alle Hauptrollen gespielt und irgendwie durch Fernsehsendungen, die ich sah, es kamen damals so die ersten, die Muppet Show auf. Und auch andere Puppensendungen. Immer wenn Gastspiele hier in München waren von anderen Puppentheatern, ich habe mir also alles angeschaut. Und da begann ich, meinen Horizont zu erweitern. Und ich merkte, es gibt auch noch andere Arten, Puppen zu spielen. Auch andere Figurenarten, andere Inszenierungen. Und das habe ich sehr aufgesogen. Und nachdem es dann in der Schlussphase mit Herrn Schad eben gar nicht mehr gut ging, entschloss ich mich, hier zu gehen. Es war für mich ein schwerer Abschied, ein trauriger Abschied, weil irgendwo meine Kinderzeit, meine Jugend damit beendet war, was diesen Teil meines Berufes betraf.
Und Sie wussten auch nicht, dass Sie wiederkommen würden?
Da war überhaupt nicht davon die Rede, überhaupt nicht daran zu denken, überhaupt nicht. Ich habe den Entschluss gefasst, habe mich selbstständig gemacht mit einer mobilen Theatergruppe hier in München. Die nannten sich die Münchner Puppenspiele und wurden von der hiesigen Puppenspielerszene sehr beäugt. Was kommt da für ein junger Mensch? Es gab damals drei ältere Herrschaften hier mit verschiedenen Puppenbühnen, die mich dann sehr kritisch, aber auch bisweilen, muss ich wirklich sagen, bös behandelt haben. Und Böhmke hat sich durchgeschlagen.
Irgendwann kam dann ein geheimnisvoller Anruf, der Ihre Karriere nochmal in eine ganz andere Richtung lenken sollte. Wer war dran am Telefon?
Ja, am Telefon war eine Produktionsfirma in München. Wir haben gehört, Sie sind Puppenspieler, wir suchen für eine Fernsehproduktion. Kommen Sie doch mal bitte vorbei. Heute würde man sagen Casting. Ich ging dorthin. Wunderbar, sehr schön. Es dauerte eine Woche, bekam ich nochmal den Anruf. Ja, Herr Böhmke, bitte sind Sie so nett, kommen Sie vorbei. Sie werden dann ein paar Leute kennenlernen, die Ihnen Näheres sagen wollen. Und ich wurde stutzig, weil von den Leuten, die anwesend waren, so viel Englisch gesprochen wurde. Und diese Katze wurde sehr schnell aus dem Sack gelassen. Es war also tatsächlich Mitarbeiter von Jim Henson, dem berühmten Erfinder der Muppet Show.
Der wahrscheinlich berühmteste Puppenspieler der Welt. War der damals schon Vorbild für Sie?
Was diese Art von Puppenspiel betraf, diese sogenannten Klappmaulfiguren, absolut. Diese Perfektion, diese Art, mit den Puppen zu spielen, auch mit den Puppen, diese verstellten Stimmen, diese Comicstimmen dazu, dieser Blick in die Kamera, wo einfach alles gestimmt hat, diese Schnelligkeit, dieses Tempo. Also für mich war das, wie soll ich sagen, ein Traum, dort mal dabei sein zu dürfen. Und dass es nun tatsächlich dazu kam, dass sie mich dann nach London geschickt haben, um dort einen, ich nenne es immer einen Crashkurs, weil es waren nur einige Tage in den dortigen Henson-Studios. Und dort habe ich eben in kurzer Zeit all das gelernt, was dafür notwendig ist. Diese ganze Arbeit bestand vorrangig erstmal stehend, also mit ausgestrecktem Arm nach oben, auf dem die Puppe war. Und der Daumen ist der Unterkiefer und die restlichen Finger sind der Oberkiefer. Und nun diese Bewegungen so präzise zu machen, dass die Silben stimmen, dass der Blick in die Kamera stimmt, dass der Blick zu den mitspielenden Puppen stimmt, all das wurde erstmal vor einem Spiegel geübt und dann mit Kamera vor Monitor. Ja. Also wie gesagt, das war für mich eine Erleuchtung. Und auch ein bisschen muss ich sagen, die Puppenspielergruppe, so sage ich mal, die Community würde man heute sagen, ist manchmal doch ein bisschen spießig, ein bisschen klein. Und das war nun eine ganz andere Welt. Sie war offen, sie war freier, sie war lockerer, sie war eine ganz andere Puppenspielerebene. Nicht so ein bisschen so kleinkariert und nicht so Angst haben, was macht der nun und nimmt der mir irgendwas weg, sondern es war groß, es war frei. Und das war für mich unwahrscheinlich toll. Und dass ich dann tatsächlich auch zwei Traumrollen gleich bekam in der Nachfolgesendung der Muppet Show, und das war eben die Fraggles. Die erste Rolle, die ich hatte, war Gobo, eine dieser Fraggle-Figuren. Und nach der ersten Staffel, ich weiß noch, der Puppenspieler, der Steve Withmeyer, der hat dann am Ende der ersten Staffel gesagt, du, wir haben hier noch eine Rolle zu vergeben. Und ich lache jetzt schon, weil es war ein solcher Traum. Sagt er zu mir, ja, es gibt ja diesen Traveling Matt. Und der ist der Einzige, der das Fraggle-Reich verlässt und in die Menschenwelt hinausgeht und dort viele Abenteuer erlebt. Und diese Rolle, wie ich dich beobachte, hast du das Talent, sollst du bekommen.
Und den haben Sie dann 4,5 Jahre, oder, gespielt?
Ich sage Ihnen, ich lag in einem Boot, wo plötzlich von unten Wasser kam, beinahe untergegangen wäre. Ich bin Doppeldecker geflogen, Cabrio. Nebenan flog das Flugzeug mit dem Kamerateam. Und ich sollte die Puppe so spielen, dass ich tue, als ob ich völlig stoisch bin, ja, und neben mir aber mein Traveling Matt, der muss fürchterliche Angst beim Fliegen haben. Und ich saß da und habe dann eben die Puppen so gespielt, als ob sie fürchterliche Angst hat und so weiter. Also das ist nur eins von vielen Beispielen, die ich in diesen 4 Jahren dann erlebt habe. Und das war eine völlig andere Welt als dieses doch etwas kleine, die kleine Puppenspielerwelt, ja.
Es gibt auch einen legendären Auftritt, den Sie zusammen mit Jim Henson gespielt haben. Es gibt noch Videos davon, die findet man bei YouTube. Sie haben zusammen den dänischen Koch gespielt, Smørrebrød. Wie war das? Sie die Hände, Jim Henson den Kopf?
Ja, so war es. Es war Tommys Kochstudio, hieß das, also bei Gottschalk. Und Jim hat den Kopf gespielt und ich durfte die Hände spielen. Und er hat auch nur zu mir gesagt, Sigi, mach einfach. Mach, es soll eine verrückte Geschichte sein. Da kam ich in dieses Set wir kamen in dieses Set und aufgebaut war eben so Küchenutensilien und so weiter. Und wir sollen dort eine Suppe kochen. Und du mit deinen Händen machst eben alles, was an Requisiten da ist, gibst es rein und so weiter. Und das war eine rein improvisierte Geschichte, ohne Probe. Ja. Und ich weiß noch, der Eberhard Storek, der diesen Smørrebrød, also den Koch gesprochen hat, der stand außerhalb und hat dann live dazu über den Monitor den Text dazu gegeben. Sie wissen, das Smørrebrød, Smørrebrød, tram, 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 tram. Und wie gesagt, es war eine Traumgeschichte und dass ich das mit Jim Henson, dem großen Meister, spielen durfte, ist mir selbst nach 30 Jahren immer noch einfach etwas Wunderschönes.
Ich kann nur empfehlen, sich das wirklich mal anzuschauen im Internet. Das lohnt sich und es ist wahnsinnig lustig. Viele Nudeln im Spiel und ein Kohlkopf. Mehr verraten wir nicht an dieser Stelle. Man kommt sich schon auch echt nah, oder? Wenn man zusammen eine Figur spielt.
Man kommt sich sehr nahe und das bedarf natürlich eine große Koordination und ein sehr präzises Zusammenspiel.
Sagt Siegfried Böhmke in 1:1 der Talk. Heute bin ich zu Besuch im Münchner Marionettentheater. Wir sprechen weiter nach Dota und Francesco Wilking. Wir rufen dich, Galactica.
Leben für alle und der Nachwelt ein Lächeln ins Gesicht. Wir wollen deine Art Revolution. Aber dass sie uns was wegnimmt, wollen wir nicht. Wir wollen Komfort ohne Reue, das Schicke und Neue. Und die bleiben, die wir sind, einfach Privilegien für alle und Rettung, bevor es weh zu tun beginnt.
Solange machen wir einfach hier weiter, denn was soll es auch bringen? Und irgendwann muss der Bundestag halt fraktionsübergreifend aufstehen und singen.
Wir rufen dich, Galaktika.
Wir rufen dich, Galaktika, haben wir gehört von Dota und Francesco Wilking. Da spielen die beiden an Hello Spencer an. Auch eine Puppenspielserie, die ich viel gesehen habe damals, aber eine der wenigen, in der sie nicht mitgespielt haben, oder Herr Böhmke?
Das ist richtig. Es gibt eine Hamburger Puppenspielgruppe. Die waren so eine Gruppe in sich und da habe ich nie mitgewirkt.
Ich bin zu Gast bei Siegfried Böhmke, den Leiter des Münchner Marionettentheaters. Gerade haben Sie erzählt, wie Sie mit Jim Henson bei den Fraggles gearbeitet haben. Und nach 4,5 Jahren, als Sie dann wieder zurückgekehrt sind, fing es an, dass Sie selbst Puppen fürs Fernsehen entwickelt haben. Was war die erste?
Also die erste war, als wir hier in München die Studioaufnahmen hatten für die Fraggles. Auf der gegenüberliegenden Seite von den Produktionsbüros arbeitete damals gerade das ZDF an dem Sommerferienprogramm mit der jungen Anke Engelke und einem Moderator namens Benny Schnier. Und die Redakteurin hat das wohl beobachtet, dass wir dort drehen und dass ich immer mit einer Puppe auf dem Gang hin und her ging oder ins Studio ging, und sprach mich an und sagte, sag mal du, wir suchen ein Maskottchen für unser ZDF-Ferienprogramm. Baust du auch Puppen? Habe ich gesagt, ja, ja. Und ich habe mich gleich hingesetzt, habe einen Entwurf gemacht und der ist gleich angenommen worden. Und das war so ein, ja, so ein affenähnliches, liebenswerter Kerl. Und der wurde dann getauft von mir fürs Ferienprogramm Gustav Sommer. Ich habe ihm eine Stimme gegeben und habe auch über 4,5 Jahre mit Anke und Benny in den Sommermonaten diesen Gustav Sommer gespielt. Und der wurde ein solcher Hit, dass ich heute noch, ich bin ein Aufheber, ein Sammler, und ich habe heute noch 5 Ordner von wunderbaren Kinderpostbriefen, Postkarten, wo sie an eine Figur geschrieben haben, lieber Gustav Sommer, ich heiße so und so und ich sehe dich immer so gern im Fernsehen, kannst du mir bitte eine Autogrammkarte schicken? Und ich saß oft zu Hause dann und habe 1-2 Stunden lang Autogramme geschrieben.
Wichtig wurde dann auch Bino, die Maus bei Bim Bambino, 10 Jahre lang auf Tele5. Sie haben dafür auch den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Es gab Beutolomeus, so eine Art Puppe gewordener Sack im Kika. Der ist riesig. Sind Sie da richtig eigentlich drin gesteckt, komplett in dieser Puppe?
Also das war wirklich meine härteste Puppenspielerarbeit, weil dieser Sack ist tatsächlich 1,30 Meter groß und ich stecke in diesem Sack drin. Der hat unten eine Öffnung und wird mir dann übergestülpt. Ich habe innen drin dann im Sack, meine einzige Verbindung nach draußen ist ein kleiner Monitor, der mir das Kamerabild sozusagen zeigt. Und diese Figur hat ja keine Beine, ein Sack, ja. Und was hat man gemacht? Man hat mir eine Art Gesundheitsball umgeschnallt, auf dem ich saß. Und mit dem habe ich mich dann hüpfenderweise bewegt. Und wenn Sie sich vorstellen, es gibt ja viele Sachen beim Fernsehen, die man wiederholen muss. Nicht der erste Take klappt, es gibt einen zweiten, einen dritten und einen vierten. Und wenn Sie dann 5-mal da hin und her gehüpft sind, dann brauchen Sie am Abend nie wieder ein Fitnessstudio.
Wie ging es Ihnen dann, als im Jahr 2000 wieder ein Anruf kam, diesmal aus Ihrer alten Wirkungsstätte, aus dem Münchner Marionettentheater? Da war der Leitungsposten, dann vakant. Wie lange haben Sie überlegen müssen, ob Sie es machen?
Überhaupt nicht lange. Ich weiß noch, dass ich meine Bewerbung zwischen Weihnachten und Silvester geschrieben habe und höchstpersönlich in den Briefkasten des Kulturreferats eingeworfen habe. Die Entscheidung fiel am 31. März im Jahre 2000. Witzigerweise drehte ich damals für eine andere Kindersendung, die Wempi hieß, und ich hatte eine Szene, wo ich unterm Bett lag. Und es war mein erstes Handy, das ich hatte. und habe dann der Crew gesagt, bitte seid mir nicht böse, ich erwarte heute einen wichtigen Anruf. Es wird klingeln, wahrscheinlich Mittag. Und tatsächlich, ich liege da und es ist 11:55, klingelt mein Handy und der damalige stellvertretende Kulturreferent sagt, gratuliere, Sie sind der neue Intendant.
Und seitdem hat sich einiges verändert hier im Haus. Sie haben Sachen neu gemacht, Sachen anders gemacht. Was war das Wichtigste für Sie?
Und mein Konzept bestand darin, dass ich gesagt habe, also in jeglicher Hinsicht möchte ich das Haus öffnen. Öffnen heißt, dass außer dem Spielplan auch noch andere Dinge passieren müssen. Das führte dazu, dass ich zum Beispiel eingeführt habe, dass man hier Kindergeburtstage feiern kann. Dass das Publikum auch mal hinter die Kulissen schauen kann. Dass Kinder auch mal eine Figur selber in die Hand nehmen dürfen. Was ist eine Marionette? Wie ist das haptisch, wenn sie so ein Spielkreuz in der Hand haben? Gleichzeitig gab es von mir die Idee, hier eben auch andere Figurentechniken einzuführen. Und das war eben Klappmalfiguren, Schattentheater, auch die Mischform Schauspielerpuppe. Und unter anderem war eine Idee, besitze ein altes Foto, das sieht man dort an der Wand. In den Nachkriegsjahren 46, 47 haben die Münchner Theater einen Theaterkorso veranstaltet, um zu zeigen, die Münchner Theater spielen nach dem Krieg wieder. Und bei diesem Korso hat auch das Münchner Marionettentheater mit einem Festwagen teilgenommen. Und das brachte mich auf die Idee, mich zu bewerben, ob wir denn nicht auch bei dem berühmten Trachten- und Schützenumzug beim Oktoberfest mit dabei sein können mit einem eigenen Wagen. Und ich habe mich beworben und tatsächlich, die fanden die Idee so toll. Und seitdem sind wir jedes Jahr mit einem eigenen Festwagen dabei. Und als dann 2010 die Jubiläumswiesen kam, habe ich mich auch dort beworben und auch dort wurden wir genommen. Und seitdem ist das Münchner Marionettentheater 16 Tage lang jedes Jahr auf der Eudenwiesen vertreten. Und so ist das Haus zu einem sehr, sehr lebendigen Haus geworden.
Auf der Eudenwiesen war ich selber schon dabei. Da spielen Sie tatsächlich 16 Tage lang bei freiem Eintritt, größtenteils Klassiker wie zum Beispiel den Brandner Kasper oder den Münchner im Himmel von Ludwig Thoma. Meine sechsjährige Tochter fand es auch super, auch wenn sie wenig verstanden hat, würde ich sagen, und mich danach mit großen Augen gefragt hat, was ist eigentlich ein Borndl-Kramer? Da sind dann die Eltern schon auch ganz schön gefordert danach.
Ja, die sind gefordert, die müssen halt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und den Kindern die Geschichte erzählen. Dann wird das auch ein Kind verstehen, wobei das natürlich eine sehr bayerische Geschichte ist, ja, der Borndl-Kramer, der Totengräber oder der uns alle halt hier vom Irdischen in eine andere Region führt. Ja.
Jetzt nach 25 Jahren, Herr Böhmke, was ist Ihr Gefühl? Wie lange werden Sie es noch machen?
Ja, das ist die berühmte Frage, wie lange machen Sie es noch? Also es gibt kein Datum, weil ich glaube, das Kulturreferat und das Publikum auch hier, ich glaube, sie sind zufrieden mit der Arbeit, die hier mit meinem Team, ich mache es ja, wie gesagt, nicht alleine. Ich bin glücklich, ein sehr gutes Team zu haben. Ohne das könnte man so ein Unternehmen oder so ein Haus auch nicht stemmen. Und es gibt keine Zeitansage, wann ich aufhöre. Aber natürlich gibt es Überlegungen nach 25 Jahren auch für sich selber. Was ist mit deinem Privatleben? Weil bei mir ist ja alles sehr vermischt. Wenn ich nach Hause gehe in mein Atelier, wenn ich jetzt nach diesem Interview nach Hause gehe, weiß ich, da warten drei Dinge, die für das Jahr 26 auf meinem Plan stehen. Und die müssen erarbeitet werden, die müssen vorbereitet werden. Und all das wird die nächsten Jahre auch noch passieren. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir in den letzten Jahren einen Mitarbeiter aufbauen konnte, der mein Stellvertreter geworden ist und den ich in diese Richtung vorbereite.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Kaline Thüroff im Gespräch mit Siegfried Böhmke. Sammelt Spielzeuge, Emailschilder und Oldtimer.
Ja, Herr Böhmke, man mag meinen, ein ganzes Theater voller Puppen reicht. Aber nein, bei Ihnen zu Hause in Wolfratshausen, da ist auch ordentlich was los. Sie haben schon erzählt, Sie haben da auch noch eine Werkstatt oder ein Atelier. Wie wohnen Sie denn, dass Ihre Sammelobjekte da alle Platz haben?
Also ich muss korrigieren, es ist nicht direkt Wolfratshausen, es ist ein kleinerer Ort namens Egling, in dem ich nun seit 35 Jahren in einem wunderschönen Haus wohne. Das Haus ist groß, Gott sei Dank, in dem ich also all die Dinge unterbringen kann. Auch besitze ich in dem Haus noch unter der Garage auch noch eine schöne 40 Quadratmeter Werkstatt neben dem Atelier. Und ja, natürlich hat Böhmke auch ein Privatleben und das Privatleben besteht aus vielen Sammelleidenschaften, die Sie gerade schon angedeutet haben. Wie es dazu kam, kann ich so richtig gar nicht sagen. Ich habe halt, wie soll ich sagen, ich möchte eigentlich 130 Jahre alt werden, um die ganzen Interessen, die ich habe, um die ganzen Felder, dass ich sie richtig beackern kann sozusagen. Dazu, also meine Hauptsachen, Sie haben es angedeutet, das ist eine sehr, sehr, sehr große Spielzeugsammlung. Aber alte Spielsachen, ja, also beginnend wirklich in der Biedermeierzeit bis in die 60er Jahre, dann hört es bei mir auf, weil die Plastiksachen haben mich nicht mehr interessiert. Das andere ist eine sogenannte alte Werbung. Die alte Werbung hat auch noch ein bisschen was mit dem Beruf und den Erzählungen meines Vaters zu tun, weil er hatte mir immer viele Fotos gezeigt, zum Beispiel vom KDW in Berlin. Und Schaufensterdekoration ist auch ein eigenes Feld. Und wenn ich mich klonen könnte, wäre ich vielleicht auch heute irgendwie Chefdekorateur in irgendeinem großen Haus, weil das ist eine eigene, faszinierende Welt. Und dazu gehört eben alles, was zum Beispiel eben Emailschilder, Blechschilder, Plakate, bewegliche Schaufensterobjekte, sogenannte Nickfiguren, die also aufgezogen werden, dort irgendeine immer wiederkehrende Bewegung machen, um das Publikum sozusagen anzulocken. Und auch zu meinen Spielsachen als Oberbegriff zählt natürlich auch, dass ich Adventskalender sammle. Und da bin ich wohl einer der ganz, ganz wenigen und ich besitze inzwischen knapp 3500 Adventskalender.
Die deutschlandweit größte Adventskalendersammlung ist zu lesen. Wie schaut denn die Adventszeit bei Ihnen aus? Sind die dann auch in Betrieb? Also müssen Sie müssen wahrscheinlich nicht jeden Tag 3000 Türchen öffnen, oder?
Also dann dürfte ich hier nicht mehr Intendant sein, da dürfte ich gar nichts mehr machen, sondern mich nur noch um das Öffnen der Türchen kümmern. Nein, ich habe einen Adventskalender, immer einen sehr schönen alten, den ich also jedes Jahr immer wieder einen neuen aus meiner reichhaltigen Sammlung. Nein, meine Sammlung befindet sich in mindestens, glaube ich, an die 20 verschiedenen großen Ordner und da ist auch in den einzelnen Epochen entsprechend sind die Sachen aufgehoben. Und was das Besondere ist, ich habe tatsächlich den ersten gedruckten Adventskalender von 1908.
Wahnsinn. Sie haben ja keine eigenen Kinder, dafür haben Sie regelmäßig Hunderte hier im Theater. Ich habe mich aber gefragt, wer so viel Spielzeug und Puppen um sich hat, der ist schon auch ein Stück weit selbst noch Kind, oder?
Es gibt diesen schönen Satz, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat. Ich sage ihn jetzt mit meinen Worten. Ich habe irgendwann mal als Kind oder als Heranwachsender meine Kinderzeit in die Hosentasche gesteckt. Und dort ist sie ständig greifbar.
Und es hört nie auf.
Und es hört nie auf. Und das hat mir auch in vielen Bereichen meines Lebens auch immer wieder geholfen. Ich war ein behütetes Kind, was mich manchmal ein bisschen später geärgert hat, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu behütet und konnte mich in der groben Welt nicht so richtig behaupten, weil ich immer wieder dann merken musste, dass andere das, was du quasi als Kind in der Erziehung mitbekommen hast, sei ein gutes Kind, sei ein nettes Kind, sei höflich, sei freundlich, dann feststellen musste, es gibt andere, die sind gar nicht so nett zu dir. Und ich musste erst lernen, mich auch, was es so schön heißt, mal die Ellenbogen zu benutzen. Es ist nicht meine Natur, aber ich habe es gelernt und ich kann es heute.
Ein Theater haben Sie schon. Sie träumen aber auch ein bisschen von einem Museum, in dem Ihre ganzen Sammlerobjekte irgendwann mal ausgestellt werden. Was fehlt Ihnen noch zu diesem Traum?
Ja, es fehlt mir eigentlich ein Objekt wie so ein kleiner Bauernhof, wo man die Tenne, den Kuhstall, den Pferdestall ausbauen kann zu einem Privatmuseum. Dass ich dort meine ganzen Objekte, sei es die Spielsachen, sei es die alte Werbung oder auch die vielen anderen Sachen, die ich habe, ausstellen kann, damit sie der Öffentlichkeit, besonders auch den Kindern, zugänglich gemacht werden kann. Und wo sich Leute daran freuen können und immer wieder sehen können, schau mal, das gab es mal, das gab es mal. Weil wenn man heute sich umschaut, wie viele Dinge schon vom Markte verschwunden sind, die es nicht mehr gibt, dazu wäre so ein Museum das Ideale. Für mich zur Freude, aber auch zur Freude von anderen.
Wer die passende Immobilie hat, darf sich melden, nehme ich an.
Der darf sich sehr gerne melden und ich würde Hurra schreien, wenn das Richtige dabei wäre.
Ich drücke die Daumen und sage vor allem vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei Ihnen im Münchner Marionettentheater. Alles Gute für alles, was noch kommt und vielen Dank, Siegfried Böhmke.
Ich danke Ihnen, es war mir ein Vergnügen und grüße alle Hörer von Bayern 2.